D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Nach ihm kamen viele, die Kultstatus erlangten. Adenauer, Brandt, Angela Merkel oder in der Popszene die Beatles, die Stones, aber die Toten Hosen vielleicht? Natürlich. Hans-Jürgen Bartsch vergleicht hier gerade Äpfel mit Birnen. Doch welcher Kult um diesen einen Mann betrieben wurde, das hatte es in deutschen Landen zumindest bis zu seinen Lebzeiten und auch noch lange nach seiner Entlassung aus dem Amt nicht gegeben.
Seiner Regierung tat Bismarck freilich auch alles, um seinem Negativ-Image als skrupelloser Gewaltpolitiker gerecht zu werden.
Bismarck ist für deutsche Liberale der meistgehasste Politiker.
Bismarck ist jetzt der populärste Mann in Preußen. Alles schwärmt für ihn.
Mit seiner Blut- und Eisenrede führt sich Bismarck als Konfliktminister ein.
Otto von Bismarck, preußischer Ministerpräsident und Außenminister, Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes, Reichskanzler, viele Jahre lang, von 1862 bis 1890, dominierte er die Politik und wurde hoch umjubelt, fiel dann jedoch tief. Um den Mythos Bismarck dreht sich heute alles im Hörsaal. 200 Jahre nach seinem Geburtstag wird 2015 das Bismarck-Jahr begangen und er wird euch von daher nicht ganz unbekannt erscheinen. Zumindest im Schulunterricht haben wir alle von ihm gehört. Zum Beispiel, dass, wenn ihr heute irgendwo arbeitet, ihr das bekommt, was Bismarck für euch eingeführt hat, die Sozialversicherung. Unfallschutz, Rente, ja sogar die Pflegeversicherung haben die Wurzeln im eisernen Kanzler, wie wir ihn bis heute nennen. Der Staat als Wohlfahrtseinrichtung. Bismarck wollte, dass die Arbeiter die Regierung als wohlwollend, als fürsorglich wahrnehmen. Was hat er uns noch zu sagen, der Mythos Bismarck? Unter diesem Titel steht der erste lange Vortrag, den wir jetzt hören. Mit dem Mythos befasst sich der Historiker und Publizist Dr. Volker Ulrich. Er sprach auf der Tagung 200 Jahre Otto von Bismarck, die vom 20. bis 21. Februar 2015 von der Evangelischen Akademie im Rheinland in Bonn veranstaltet worden ist.
Meine Damen und Herren, von der Parteien Gunst und Hass verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte. Auf kaum einen anderen deutschen Staatsmann treffen diese Verse aus dem Prolog zu Schillers Wallensteins Lager so zu wie auf Otto von Bismarck. Während der ungewöhnlich langen Periode seines politischen Wirkens war er stets umstritten, war das Bild, das sich die Öffentlichkeit von ihm machte, den heftigsten Schwankungen ausgesetzt. Und auch nach seiner Entlassung aus dem Amte im März 1890 bewegten sich die Urteile über ihn stets zwischen den Polen glühender Verehrung und leidenschaftlicher Ablehnung. Und nicht selten überkreuzten sich die Empfindungen, die man ihm gegenüber hegte. Auf die Nachricht vom Tode Bismarcks am 30. Juli 1898 notierte der damals noch junge Theaterkritiker Alfred Kerr: Ein Schaudern und ein Zittern ergreift einen, auch wenn man es nicht will. In dieser Sekunde fühlt man, mag eine Art Hass die Grundempfindung gewesen sein, wie tief man ihn grollend geliebt hat. Grollend geliebt. Diese Formulierung umschrieb treffend die Ambivalenz der Gefühle, die bereits die Einstellung vieler Zeitgenossen gegenüber dem Dahingeschiedenen charakterisierte. Wenn wir also vom Bismarck-Bild sprechen, müssen wir uns bewusst halten, dass es das eine Bild nicht gibt, sondern mehrere Bismarck-Bilder, die nebeneinander koexistieren oder miteinander konkurrieren, je nach politischer Präferenz und Milieuzugehörigkeit des Betrachters. Und das ist im Grunde auch bis heute so geblieben, auch wenn sich in den letzten Jahrzehnten, nicht zuletzt dank einiger vorzüglicher großer Bismarck-Biografien, das Verhältnis zu dieser so wirkungsmächtigen Figur der deutschen Geschichte entspannt hat. Ich komme auf diesen Punkt noch zurück. Am Anfang überwog die Ablehnung, ja der Hass. Die Berufung Bismarcks zum preußischen Ministerpräsidenten auf dem Höhepunkt des Konflikts um die Heeresreform im September 1862 wurde von den Wortführern der liberalen Opposition im Abgeordnetenhaus als offene Kampfansage interpretiert. Mit der Verwendung dieses Mannes ist der schärfste und letzte Bolzen der Reaktion von Gottes Gnaden verschossen, kommentierte die Wochenschrift des Nationalvereins. Als einen vollgültigen Staatsmann dürfe man den Neuberufenen keineswegs betrachten, sondern nur als ein Abenteurer vom allergewöhnlichsten Schnitt, dem es lediglich um den nächsten Tag zu tun ist. Seit seinen ersten Reden im Vereinigten Landtag 1847 und seiner höchst aktiven Rolle in der Gegenrevolution des Jahres 1848 haftete Bismarck der Ruf eines bedenkenlosen, reaktionären Scharfmachers an. Dass er während seiner diplomatischen Lehrjahre als Gesandter in Frankfurt und danach an den Botschaften von St. Petersburg und Paris gereift war und sich von den Vorstellungen seiner ultrakonservativen Mentoren, der Brüder Leopold und Ludwig von Gerlach, emanzipiert hatte, das war der Öffentlichkeit verborgen geblieben. Bismarck Schönhausen bedeutet Regieren ohne Etat, Säbelregiment im Innern, Krieg nach außen, prophezeite ein Sprecher der Liberalen. Ich halte ihn für den gefährlichsten Minister für Preußens Freiheit und Glück. In den ersten Jahren seiner Regierung tat Bismarck freilich auch alles, um seinem Negativimage als skrupelloser Gewaltpolitiker gerecht zu werden. Mit seiner provozierenden Feststellung in der Budgetkommission des Abgeordnetenhauses am 30. September 1862, ich wiederhole nochmal, nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen, sondern durch Eisen und Blut. Mit diesen viel zitierten Worten also brachte er die Liberalen erst recht gegen sich auf. Höre ich aber einen so flachen Junker wie diesen Bismarck von dem Eisen und Blut prahlen, womit er Deutschland unterjochen will, so scheint mir die Gemeinheit nur noch durch die Lächerlichkeit überboten, schrieb der Historiker Heinrich von Treitschke, damals noch junger Privatdozent in Leipzig. Freilich zählte Treitschke zu den ersten, die aus der liberalen Front gegen Bismarck ausscherten. Unter dem Eindruck des Sieges der preußischen und österreichischen Streitkräfte über Dänemark im Frühjahr 1864 korrigierte er sein Urteil über den verhassten Konfliktminister. In der Weise, wie unsere braven Truppen stürmten, jubelte er, verrät sich wieder jener Zug von Größe, der sich in diesem Staat nie ganz verleugnet hat. Das Gros der Liberalen war jedoch noch nicht bereit, diesen Schwenk mitzuvollziehen. So dauerte die schroffe Konfrontation zwischen Kammermehrheit und preußischer Regierung fort. Im Frühjahr 1866 erreichte Bismarcks Ansehen einen Tiefpunkt, denn nun wurde offenbar, dass der preußische Ministerpräsident sich anschickte, den Konflikt mit Österreich um die Vorherrschaft in Deutschland gewaltsam zu lösen. Mit einer solchen Schamlosigkeit, einer solchen Frivolität ist vielleicht nie ein Krieg angezettelt worden, klagte der Göttinger Rechtsgelehrte Rudolf von Ehering. Das innerste Gefühl empört sich über einen solchen Frevel an allen Grundsätzen des Rechts und der Moral. Selbst Bismarcks hochkonservative Freunde gingen auf Distanz zu ihm, nachdem er Anfang April 1866, um Österreich zu provozieren, am Frankfurter Bundestag den Antrag auf Einberufung eines Nationalparlaments hatte einbringen lassen. In einem Leitartikel in der Kreuzzeitung vom 8. Mai brach Ludwig von Gerlach den Stab über die zum Kriege treibende Politik und zugleich verurteilte er den Bundesreformantrag als einen grundrevolutionären Versuch, der das Herz Deutschlands und zugleich das Herz Preußens und Österreichs tief verwundet. Alles wird dominiert, bemerkte in jenen Wochen auch der Bonner Historiker Heinrich von Sybel, durch den bitteren, zähen, allgemeinen Hass, den die Missregierung im Innern in den letzten 4 Jahren hervorgerufen und den leider gerade Bismarck durch seine Bedeutung und seine Allüren auf seine Person konzentriert hat. So verwundert es auch nicht, dass der junge Student Ferdinand Cohen-Blind, ein Stiefsohn des im Londoner Exil lebenden badischen Revolutionärs von 1848-49, Karl Blind, der am 7. Mai 1866 unter den Linden 5 Schüsse auf Bismarck abgab, ohne ihn ernsthaft zu verletzen, in der Öffentlichkeit viel Sympathien fand. In Süddeutschland feierte man den Attentäter, der sich im Gefängnis das Leben nahm, als Märtyrer der Freiheit. Im Beobachter, dem Blatt der württembergischen Demokraten, war zu lesen: Es wird sich niemand getrauen, den jungen Mann für einen schlechten Menschen zu erklären, der sein Leben daran gegeben hat, um das Vaterland von einem solchen Unhold zu befreien. Die Schlacht von Königgrätz am 3. Juli 1866 änderte alles. Innerhalb weniger Tage wandelte sich das Bild Bismarcks fundamental. Ein spektakulärer Vorgang, für den es kaum eine Parallele in der neueren deutschen Geschichte gibt. Bismarck ist jetzt der populärste Mann in Preußen. Alles schwärmt für ihn, auch die Demokraten, notierte Wilhelm von Kügelgen, Kammerherr am Hof von Anhalt-Bernburg, 2 Tage nach der Schlacht. Tatsächlich korrigierten nun selbst die prinzipienfestesten Liberalen ihr Urteil. Theo Mommsen zum Beispiel, der Berliner Althistoriker, empfand plötzlich ein wunderbares Gefühl, dabei zu sein, wenn die Weltgeschichte um die Ecke biegt. Und Rudolf von Ihring, einer der schärfsten Kritiker, verneigte sich jetzt vor dem Genius eines Bismarck, der ein Meisterstück der politischen Kombination und Tatkraft geliefert hat, wie die Geschichte wenige kennt. Der Mann ist einer der größten Männer unseres Jahrhunderts. Die gemäßigten Anhänger der liberalen Fortschrittspartei, die sich zur nationalliberalen Partei zusammenschlossen, machten ihren Frieden mit Bismarck, zumal dieser ihnen mit der Indemnitätsvorlage, also dem Ersuchen um nachträgliche Billigung seines budgetlosen Regiments, eine goldene Brücke baute. Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte die öffentliche Wertschätzung Bismarcks nach dem Sieg über Frankreich und der Gründung des Kaiserreichs von 1870-71. Die Nationalliberalen sahen sich, was die deutsche Einheit betraf, am Ziel ihrer Wünsche. Wodurch hat man die Gnade Gottes verdient, so große und so mächtige Dinge erleben zu dürfen, fragte Heinrich von Sybel in einem Brief an seinen langjährigen Weggefährten Hermann Baumgarten wenige Tage nach der Kaiserproklamation in Versailles. Was 20 Jahre der Inhalt alles Wünschens und Strebens gewesen, das ist nun in so unendlich herrlicher Weise erfüllt. Und auch Theodor Mommsen stimmte in den Chor der Begeisterung ein. Eine große Zeit liegt hinter uns, wenn die Ernte so mutig eingeheimst wird, wie die Saat gesät, so kann man seines Lebens froh werden. Doch die euphorische Stimmung machte bald Ernüchterung Platz, vor allem die nach dem Börsenkrach von Herbst 1873 einsetzende, lang anhaltende Wirtschaftsflaute sorgte für neuen Verdruss an Bismarcks Regiment. Hinzu kam die Verfolgung von Katholiken und Sozialdemokraten, die den Eindruck erweckte, als könne dem Kanzler der Einheit die innere Reichsgründung missglücken. Nach der innenpolitischen Wende von 1878-79, durch die Bismarck die Zusammenarbeit mit den Nationalliberalen abrupt beendete, schwand die Hoffnung auf einen Ausbau der Reichsverfassung im parlamentarischen Sinne. In Kreisen der Nationalliberalen vor allem ihres linken Flügels um Eduard Lasker, Max von Falkenberg und Ludwig Bamberger, der sich 1880 abspaltete und 1884 mit der Fortschrittspartei zur Deutsch-Freisinnigen Partei zusammenschloss, wuchs nun wieder die Kritik an Bismarck, vor allem an seinen autoritären Regierungsstil. Die inhaltleere, bloß auf Ausübung der Macht gerichtete Politik kommt immer mehr zum Durchbruch, beobachtete Ludwig Bamberger im August 1878. Damit verband sich seit den frühen 80er Jahren ein Gefühl lähmender Stagnation in der Innen- und Außenpolitik. Der Dichter Theodor Fontane hat diesen Stimmungswechsel seismografisch registriert. Gegen Bismarck braut sich im Volk ein Wetter zusammen, stellte er bereits im April 1881 fest. Er täuscht sich über das Maß seiner Popularität. Sie war einmal kolossal, aber sie ist es nicht mehr. Mehr und mehr verdichtete sich seit Mitte der 80er Jahre der Eindruck, dass Bismarcks Regierungskunst ihren Zenit überschritten habe und das Deutsche Reich, sollte er noch länger dessen Geschicke lenken, Gefahr laufe, die Zukunft zu verspielen. Es gelingt nichts mehr. Mit diesen Worten brachte das Zentrumsblatt Germania 1889 den weit verbreiteten Überdruss an der nun schon 3 Jahrzehnte währenden Herrschaft Bismarcks auf den Begriff. So erklärt sich auch, dass Bismarcks Entlassung durch Wilhelm II. Im März 1890 zunächst eher mit Erleichterung aufgenommen wurde. Es ist ein Glück, dass wir ihn los sind, gab Fontane wiederum einer weit verbreiteten Stimmung Ausdruck. Er war eigentlich nur noch Gewohnheitsregent, tat, was er wollte und forderte immer mehr Devotion. Seine Größe lag hinter ihm. Tief bewegt im Gemüte, aber ohne jede politische Erschütterung, scheidet das deutsche Volk von der großen Ära Bismarck, um ein neues Zeitalter zu beginnen, charakterisierte auch Hans Delbrück in den preußischen Jahrbüchern das öffentliche Echo auf den Sturz des Reichskanzlers. Doch schon wenige Tage später, am Tag der Abreise Bismarcks aus Berlin, am 29. März, bot sich ein anderes Bild. Tausende von Menschen säumten die Straßen vom Reichskanzlerpalais bis zum Lehrter Bahnhof, um Abschied zu nehmen von dem Mann, den der junge Kaiser so kühl aufs Altenteil geschickt hatte. Wie eine Sturmflut warf sich die Menge dem Wagen entgegen, ihn umringend, begleitend, aufhaltend, Hüte und Tücher schwenkend, rufend, weinend, Blumen werfend, berichtete die Baronin von Spitzenberg. Dies war, wie Ludwig Bamberger hellsichtig erkannte, die Geburtsstunde der Bismarck-Legende. Er ist doch als großer Teufel gegangen, der seine Nation überragt. Der abermalige Umschwung in der öffentlichen Meinung hielt in den folgenden Jahren an. Friedrichs Ruh, wohin sich der Ex-Kanzler Grollin zurückzog, wurde zum Wallfahrtsort einer wachsenden Schar von Bismarck-Verehrern. Und sein Nimbus als Reichsgründer stieg in dem Maße, wie seine Gegner, allen voran der Kaiser, begannen, ihn öffentlich zu attackieren. Zum Eklat kam es im Sommer 1892, als Wilhelm II. Kaiser Franz Josef bedrängte, den aufsässigen Vasallen des Hauses Hohenzollern, der zur Hochzeit seines Sohnes Herbert nach Wien reiste, nicht zu empfangen. Doch wo immer der Altkanzler während seiner Reise Station machte, in Dresden, München, Würzburg, Bad Kissingen oder Jena, bereitete ihm das Publikum begeisterte Ovationen. Ohne sich darum zu bemühen, war er zum deutschen Nationalhelden geworden, zum Symbol der Einheit und Größe des Reiches. Und schon fast vergessen war das Missvergnügen, das seine letzten Regierungsjahre begleitet hatte. Die wachsende Idolisierung des Reichsgründers war ein Politikum, das der kaiserlichen Umgebung zunehmend Kopfzerbrechen bereitete, denn unüberhörbar schwang darin ja auch Kritik am Monarchen mit, der durch sein selbstherrliches Gebaren und seine rhetorischen Entgleisungen bereits viel Kredit verspielt hatte. So ließ sich Wilhelm II. Schließlich zu einem Treffen mit Bismarck im Januar 1894 überreden, das als großes Versöhnungsspektakel inszeniert wurde und in der Öffentlichkeit begeisterten Widerhall fand. Welch ein ungeheurer Faktor in unserem öffentlichen Leben dieser eiserne Mann bildet, das wird jedem unwiderleglich klar, der diese gewaltigen Erregungen in der Volksseele beobachtet und zu deuten weiß, kommentierte die Magdeburger Zeitung. In der Beliebtheitsskala rangierte Bismarck noch nach wie vor weit vor dem Kaiser. In allen Kunsthandlungen in Leipzig wie in Berlin beobachtete der Referendar Harry Graf Kessler Ende Januar 1894 Bilder und begrenzte Büsten von Bismarck. Bismarcks 80. Geburtstag am 1. April 1895 wurde zu einem Nationalfest gigantischen Ausmaßes. Aus allen Ecken und Winkeln des Reiches reisten Delegationen an, um dem Alten im Sachsenwald zu huldigen. 370 Städte verliehen ihm die Ehrenbürgerschaft. 100.000 Telegramme, 450.000 Glückwunschkarten, Briefe und Drucksachen überschwemmten die Postämter. Zeitgenossen wie der Schriftsteller Gustav Freytag waren sich sicher, dass Bismarck eine Popularität erreicht hatte, wie sie nie ein Deutscher gehabt hat. Im Reichstag freilich lehnte eine Mehrheit aus Linksliberalen, katholischem Zentrum und Sozialdemokraten eine Glückwunschadresse an den Reichsgründer ab, ein deutliches Zeichen, dass die Wunden, die Bismarcks innenpolitischer Konfliktkurs geschlagen hatte, noch keineswegs verheilt waren. In den gesellschaftlichen Eliten empörte man sich über den Beschluss des Parlaments, doch unter Sozialdemokraten stieß er auf viel Zustimmung. Ob denn die Welt verrückt geworden sei, fragte man sich in Hamburg Arbeiterkneipen. So viel Aufhebens, um einen Mann zu machen, der genug Unglück heraufbeschworen hat. Die Erinnerung an das Sozialistengesetz, das ja erst 5 Jahre zuvor ausgelaufen war, war in diesem Milieu noch höchst lebendig. Nach Bismarcks Tod 1898 nahm der Kult um seine Person ungeahnte Ausmaße an und nicht den geringsten Anteil daran hatten die postum veröffentlichten Memoiren des Fürsten, Gedanken und Erinnerungen, die das Bild, das sich viele nationalgesinnte Deutsche vom Gründer des deutschen Nationalstaats machten, nachhaltig prägten. In den Buchhandlungen, so beobachtete die Baronin Spitzenberg, prügelt man sich um Bismarcks Erinnerung. Längst ist die Auflage von 100.000 Exemplaren vergriffen und Cotta kann auch nicht annähernd nachliefern, was gefordert wird. Ludwig Bamberger fand, dass die ganze Wucht der von sich selbst durchdrungenen, kraftstrotzenden Persönlichkeit dem Werk von A bis Z den Stempel ihres Feuergeistes aufgedrückt habe. Zugleich aber beklagte er, dass ein Buch, in dem die Worte Humanität und Zivilisation nie anders erwähnt würden, als im Sinne der unbedingten Verspottung und der hohlen Phraseologie so viel Anklang bei der Jugend finde. Dadurch würde das fragwürdige Ideal der soldatischen Schneidigkeit mit allen seinen Auswüchsen zum höchsten Ausdruck des Nationalcharakters ausgebildet. In den Denkmälern, die nach 1898 wie Pilze aus dem Boden schossen, fand dieses fragwürdige Ideal seinen sinnfälligsten Ausdruck. Sie zeigten den Reichsgründer als Staatsmann in Uniform mit Pickelhaube, Stulpenstiefeln und Schwert, als martialischen Recken und wehrhaften Roland des Reiches, der grimmigen Gesichts seine Blicke in unbestimmte Ferne schweifen lässt. Beispielhaft sei hier nur hingewiesen auf das Hamburger Bismarck-Denkmal Hugo Lederers von 1906, das wie kein zweites Monument in seiner kolossalen, zur übermenschlichen Größe gesteigerten Klotzigkeit den auftrumpfenden wilhelminischen Zeitgeist verkörperte. Einem Zeitgenossen erschien es als ein riesenhaftes Symbol des neuen deutschen Geistes, der seine mächtigen Fittiche ausspannt über die Meere, der sich zur Weltmacht und Weltkultur berufen glaubt. Der Bismarck-Mythos löste sich zunehmend von der realen historischen Gestalt ab. Hinter dem Monumentalbild vom eisernen Kanzler verschwand, was seine Außenpolitik seit Mitte der 70er Jahre ausgezeichnet hatte, der Sinn für Maß und Mäßigung, geboren aus der Einsicht, dass das Deutsche Reich nur bewahrt werden könne, wenn es sich selbst als saturiert definierte. Stattdessen wurde Bismarck nach seinem Tode zur Leitfigur eines überhitzten Nationalismus, in welche die neue wilhelminische Generation ihre schweifenden imperialistischen Sehnsüchte hineinprojizieren konnte. Besonders der kleine, aber rührige und einflussreiche alldeutsche Verband, die Speerspitze des Radikalnationalismus im Kaiserreich, begann Bismarcks Namen für die eigenen völkisch-expansionistischen Ziele in Anspruch zu nehmen. Jedes Jahr nach Friedrichsruh zu pilgern und Bismarck durch Kranzniederlegungen zu ehren, galt den Alldeutschen als heilige Pflicht. Wäre es nicht Aufgabe der Historiker gewesen, dem Treiben dieser selbsternannten Bismarck-Verehrer entgegenzutreten? Man kommt, wenn man die deutsche Geschichtswissenschaft zwischen 1890 und 1914 betrachtet, um die Feststellung nicht herum, in Kreisen der professionellen Historiker gab es kaum Einspruch gegen die Stilisierung Bismarcks zur nationalen Kultfigur. Im Gegenteil, die meisten von ihnen beteiligten sich eifrig daran, den Mythos mit wissenschaftlichen Argumenten zu untermauern. Ob die Vertreter der russisch-kleindeutschen Schule, also Heinrich von Sybel oder Heinrich von Treitschke, ob die sie um die Jahrhundertwende ablösenden Neorankianer um Max Lenz, Erich Marx, Hermann Onken oder Hans Delbrück, sie alle haben bei Unterschieden im Einzelnen dem Schöpfer des Reiches freudig Tribut gezollt. Sie bekannten sich hingebungsvoll zu ihm und seinem Vermächtnis und waren geneigt, die Exzesse des Bismarckskults als unschuldigen Überschwang hinzunehmen, als das etwas unangenehm dröhnende Echo einer an sich treffenden Melodie. So wirkten sie nicht als Korrektiv, sondern als Resonanzverstärker in einem anschwellenden Boxgesang, der geradewegs in die enthusiastische Zustimmung des deutschen Bürgertums zum Krieg mündete. Zur geistigen Mobilmachung des August 1914 gehörte auch die Beschwörung des eisernen Kanzlers. Von Bismarck in Feldgrau war die Rede, dessen Werk nun vollendet werden müsse. Ein Gipfel erreichte diese militante Bismarck-Verklärung anlässlich des 100. Geburtstages am 1. April 1915. Wir sehen ihn vor unseren Augen übermenschlich groß, als Roland und Siegfried zugleich, verkündete der nationalliberale Politiker Gustav Stresemann, damals noch ein glühender Annexionist, und der Historiker Max Lenz sekundierte: Bismarcks gewaltiger Schatten zieht mit unseren Heeren, sein Schwert ist es, dessen Schläge draußen so furchtbar widerhallen, als kämpfte St. Michael selbst in unseren Reihen. Nicht nur in zahlreichen offiziellen Gedenkveranstaltungen, sondern auch im privaten familiären Kreise wurde des ersten Reichskanzlers gedacht. Im 2004 veröffentlichten Kriegstagebuch des Heidelberger Mediävisten Karl Hampe lesen wir unter dem Datum des 1. April 1915: Nachmittags hatten wir im Hause eine kleine Bismarck-Feier. Lotte, die Frau Hampes, hat in der Wohnstube eine geliehene Bismarck-Statue aufgestellt. Sie und die Kinder sagten Gedichte. Ich hatte das Ganze mit einer Rede eingeleitet. Wie schon in den 90er Jahren implizierte die Berufung auf Bismarcks Titanengestalt im Weltkrieg immer auch eine Kritik an den für unfähig gehaltenen Nachfolgern. In diesem Fall an Theobald von Bethmann-Hollwig, der den Annexionisten als Flaumacher galt und auf dessen Sturz sie im Juli 1917 deshalb zielbewusst hinarbeiteten. Nicht zufällig sollte die Deutsche Vaterlandspartei, in der sich damals die Anhänger eines Siegfriedens sammelten, ursprünglich den Namen Bismarck-Bund tragen. Nach den allzu lange gehegten Illusionen musste die Niederlage von 1918 und der Zusammenbruch des Kaiserreichs umso schmerzhafter empfunden werden. Wir haben zusammen geweint, notierte Karl Hamper am 10. November. Zur Stärkung las ich Lotte Späth aus Bismarcks Gedanken und Erinnerungen vor. Zurück zu Bismarck. Das wurde zum Schlachtruf der politischen Rechten in der Weimarer Republik. Das heißt, all jener, die der geliebten Ordnung des Kaiserreichs hinterher trauerten, die Deutschlands Großmachtstellung wiederherstellen wollten und eine starke Regierung über den Parteien herbeisehnten. Wer männlich fühlt und denkt, wer von Bismarcks Geist einen Hauch verspürt, harret aus in Lehre und Beispiel, um die Rückkehr zu ihm zu erreichen, erklärte der Vorsitzende des Alldeutschen Verbandes Heinrich Klass im März 1920. Der Bismarck-Mythos erhielt so eine neue Funktion. Er diente der Destabilisierung der demokratischen Ordnung von Weimar. Besonders deutlich wurde dies während der Veranstaltung zum 50. Jahrestag der Reichsgründung am 18. Januar 1921. Der Dresdner Romanist Viktor Klemperer, der an einer akademischen Feier teilnahm, notierte im Telegrammstil, was der Rektor der Technischen Universität zum Besten gab. Das Reich ist in Trümmern, Schuld die Frevler an Bismarck, Regierende wie den Frevel duldendes Volk, Kraft muss wiederkommen etc. Klemperers Kommentar, teils Phrase, teils Reaktion. Dieser Propaganda hatte die demokratische Linke wenig entgegenzusetzen. Der den Sozialdemokraten nahestehende Freiburger Jurist Hermann Kantorowitsch forderte 1921 dazu auf, endlich aus dem Schatten Bismarcks herauszutreten. Denn solange der über den jungen Baum der deutschen Demokratie falle, könne dieser nicht gedeihen. Der Erfolgsautor Emil Ludwig bemühte sich mit seiner populären Bismarck-Biografie von 1926 um einen Brückenschlag, indem er den Mythos aus der Verfügungswald der Republikgegner zu befreien suchte. Rudolf Olden dankte ihm in einer Rezension im Berliner Tageblatt: Bismarck, das ist unsere, des Deutschen Reiches Geschichte. Wer so erzählt, dass Millionen Deutsche sie richtig lesen, der sichert den Weg, den es allein gehen kann, den Weg der Republik. Doch das blieben Stimmen von Außenseitern. Das Gros der deutschnational orientierten Fachhistoriker blieb auf Distanz zur Weimarer Republik. Trotz unverkennbarer Fortschritte der Forschung war die Faszinationskraft des Bismarck-Mythos ungebrochen. Ich bin nun einmal auf den Bismarckschen Ton gestimmt, bekannte Erich Marx in einem Brief an den Vernunftrepublikaner Friedrich Meinecke im Februar 1920. Die Herausgabe der gesammelten Werke Bismarcks seit 1924, so verdienstvoll sie auch war, diente dann auch einem klar erkennbaren politischen Zweck, den einer der Bearbeiter, Friedrich Timme, in einem Schreiben an Erich Marx vom August 1931 auch unverblümt benannte, nämlich unserer heranwachsenden Jugend und der kommenden Führerschicht unseres Volkes ein leuchtendes Vorbild zu geben, in welcher Weise sie das Ziel Deutschlands Macht und Größe wiederherzustellen erreichen kann. Der Ruf nach einem starken Führer, einem zweiten Bismarck, er erscholl in den letzten Jahren der Weimarer Republik immer vernehmlicher. Sein Bild vor allem schwebt uns vor, rief der Münchner Historiker Karl Alexander von Müller auf dem dritten Bismarcktag 1929, wenn wir hoffen, dass die politische Schöpferkraft unseres Volkes noch nicht erloschen ist und sich eines Tages wieder wie ein Blitz im Gewölke verdichtet zu einem wegweisenden Führer. Nicht wenige sahen bereits vor 1933 in dem Führer der NSDAP Adolf Hitler diese neue nationale Integrationsfigur. Jedenfalls konnte sich die nationalsozialistische Propaganda, die weit verbreitete Sehnsucht nach einem Erlöser, einem politischen Messias zunutze machen. Vergeblich warnte Karl von Ossietzky 1931 in der Weltbühne, Bismarck war trotz alledem eine Jahrhundertgestalt. Wer aber ist Adolf Hitler? Wie groß muss die geistige Versumpfung eines Volkes sein, das in diesem albernen Poltron einen Führer sieht, also eine Persönlichkeit, der nachzueifern wäre? Nein, Hitler wird niemals das Dritte Reich verkünden. Hitler wird untergehen. Bekanntlich irrte sich Ossietzky hier. Der politische Bismarck-Mythos feierte 1933 seinen größten und zugleich fatalsten Triumph. Geschickt bedienten sich die Nationalsozialisten in den ersten Monaten nach der Machtergreifung Bismarcks Namen, um die preußisch-konservativen und nationalbürgerlichen Kreise für sich einzunehmen. Sie präsentierten sich als junge Kraft, die sich nun anschickte, das Werk des großen Vorgängers fortzusetzen. Am Tage von Potsdam, dem 21. März 1933, wurde die vermeintliche Vermählung des Alten mit dem neuen Deutschland auf effektvolle Weise zelebriert und am 1. April 1933 pries Propagandaminister Goebbels im Rundfunk die Wiedergeburt der Nation als historisches Wunder. Bismarck war der große staatspolitische Revolutionär des 19. Jahrhunderts. Hitler ist der große staatspolitische Revolutionär des 20. Jahrhunderts. Doch je mehr Hitler seine Herrschaft festigte und der Führerkult aufblühte, desto weniger waren die Nationalsozialisten auf den Bismarck-Mythos als Legitimationsmittel angewiesen. Der Reichsgründer wurde zum Vorläufer degradiert. Seine Bedeutung in der Symbolpolitik des Dritten Reiches nahm von Jahr zu Jahr ab. Ihr Schwiegervater gelte heute gar nichts mehr, werde im Gegenteil systematisch verkleinert, beschwerte sich die alte Fürstin Herbert von Bismarcks Frau Ende September 1938 in einem Gespräch mit dem Diplomaten Ulrich von Hassel. Gerade in konservativen Kreisen des Widerstands gegen Hitler begann man sich in dem Maße auf Bismarck zurückzubesinnen, wie deutlich wurde, dass der Diktator mit seiner verbrecherischen Eroberungs- und Vernichtungspolitik alle Normen der Zivilisation außer Kraft setzte und dabei die Existenz des Deutschen Reiches selbst aufs Spiel setzte. Kaum zu ertragen, ich war dauernd nahe an Tränen beim Gedanken an das zerstörte Werk, notierte von Hassel nach einem Besuch in Friedrichsruh Anfang Juli 1944. Ich habe mich in den letzten Jahren viel mit Bismarck beschäftigt und er wächst als Außenpolitiker dauernd bei mir. Es ist bedauerlich, welch falsches Bild wir selbst in der Welt von ihm erzeugt haben, als dem Gewaltpolitiker mit Kürassierstiefeln in der kindlichen Freude darüber, dass jemand Deutschland endlich wieder zur Geltung brachte. Mit diesem Eingeständnis war eine Revision der nationalkonservativen Bismarck-Deutung eingeleitet, die sich nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches und das hieß auch nach dem Ende des deutschen Nationalstaats, wie er von Bismarck geschaffen worden war, verstärkt fortsetzen und zu einem grundlegenden Wandel der historischen Betrachtungsweise führen sollte. Den Anfang machte der damals bereits über 80-jährige Friedrich Meinecke in seinem Schlüsselbuch Die deutsche Katastrophe aus dem Jahr 1946, in der unmittelbaren Leistung Bismarcks selbst war etwas, das auf der Grenze zwischen Heilvollem und Unheilvollem lag und in seiner weiteren Entwicklung immer mehr zum Unheilvollen hinüberwachsen sollte, schrieb der Nestor der deutschen Geschichtswissenschaft. Der erschütternde Verlauf des Ersten und noch mehr des Zweiten Weltkriegs lässt die Frage nicht mehr verstummen, ob nicht Keime des späteren Unheils in ihm, also dem Bismarckreich, von vornherein wesenhaft steckten. Damit war die Kernfrage aufgeworfen, welche die deutsche Geschichtswissenschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht mehr loslassen sollte, die nach der Kontinuität der deutschen Politik zwischen 1871 und 1933 zwischen Kaiserreich und Drittem Reich und darin eingebunden war, notwendigerweise die Auseinandersetzung mit Person und Werk Otto von Bismarcks. Sie wurde gewissermaßen zur Nagelprobe für die Bereitschaft der Historiker, die überkommenen Deutungsmuster einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Auf die einzelnen Aspekte der Bismarck-Debatte in den späten 40er und frühen 50er Jahren kann ich hier aus Zeitgründen leider nicht eingehen. Hinweisen möchte ich aber doch darauf, dass der Prozess der Revision zunächst nur sehr zögerlich und nicht widerspruchsfrei in Gang kam. Auf die dreibändige, noch vor 1945 im englischen Exil geschriebene Bismarck-Biografie von Erich Eick, die an die Kritik der linksliberalen Zeitgenossen des Reichsgründers anknüpfte, reagierte die Zunft noch mit empörter Abwehr. Für den Freiburger Gerhard Ritter bedeutete das Werk des Außenseiters eine verspätete Revanche der durch Bismarck vergewaltigten und korrumpierten deutschen Liberalen von 1862-66. Anstelle der alten werde nun eine neue Bismarck-Legende mit umgekehrtem Vorzeichen etabliert. Der Münchner Historikertag von 1949, der erste nach dem Krieg, stand dann auch ganz im Zeichen des Versuchs, jeden Zusammenhang zwischen der Politik Bismarcks und der Hitlers entschieden zurückzuweisen. Als Hauptredner hatte man sich schon früh um Hans Rotfels bemüht, den die Nazis wegen seiner jüdischen Herkunft von seinem Königsberger Lehrstuhl vertrieben und in die Emigration gezwungen hatten. Er wäre der vom Himmel gesandte Mann für das Bismarck-Thema, schrieb Hermann Aubin im November 1948 an Gerhard Ritter. Und Rotfels enttäuschte die ihn gesetzten Erwartungen nicht. Sein mit viel Applaus bedachter Vortrag mündete in die Feststellung einer Grundtatsache, dass nämlich das Zweite Reich im Entscheidenden und in prinzipieller Grenzsetzung gegen all das stand, was das Dritte Reich propagierte oder tat. Diese scharfe Grenzziehung ließ sich freilich auf Dauer nicht halten. In den folgenden beiden Jahrzehnten wurde sie durch die historische Forschung zunehmend durchbrochen. Neben den Diskontinuitäten rückten nun auch die Kontinuitäten schärfer ins Blickfeld. Daran hatte vor allem das Buch des Hamburger Historikers Fritz Fischer über die deutsche Kriegspolitik im Ersten Weltkrieg, Griff nach der Weltmacht von 1961, entscheidenden Anteil. Und parallel dazu differenzierte sich auch das Bild Bismarcks und der Bismarckzeit, traten die Schattenseiten seiner Herrschaft vor allem in der Innenpolitik deutlicher hervor. Seit 1949 war der Ruf nach einer neuen, modernen Bismarck-Biografie nicht mehr verstummt. Auf der Feier von Bismarcks 150. Geburtstag im Friedrichsruher Museum 1965 fragte der Göttinger Historiker Percy Ernst Schramm, wann wird es wenigstens eine Bismarck-Biografie geben, die ihm wirklich entspricht? Mittlerweile gibt es nicht nur eine, sondern deren drei, die jede für sich eine bedeutende historiografische Leistung markieren. Lothar Geils große Darstellung des Weißen Revolutionärs von 1980, der das Kunststück gelang, zwischen der Skylla der Bismarck-Verdammung und der Charybdis der Bismarck-Verehrung souverän hindurchzusteuern und den Mann bemerkenswert kritisch unter den Bedingungen seiner Zeit zu betrachten. Ernst Engelbergs zweibändiges Werk aus der Phase der untergehenden DDR 1985 bis 1990, in dem ein leicht resignierender Spätmarxismus und eine gleichsam linksborussische Sicht der deutschen Reichsgründung sich treffen, und schließlich die dreibändige 1990 abgeschlossene Biografie des amerikanischen Historikers Otto Pflanze, die sich von den beiden anderen dadurch unterscheidet, dass sie stärker die komplizierte Persönlichkeit Bismarcks in den psychoanalytisch geschulten Blick nimmt. 1990, 100 Jahre nach der Entlassung des Reichsgründers, haben sich die beiden deutschen Teilstaaten, die 1949 aus der Trümmermasse des ersten deutschen Nationalstaats hervorgegangen waren, vereinigt. Heißt das, dass Bismarck eine neue, fast bedrängende Bedeutung gewonnen hätte, wie manche damals meinen? Gewiss nicht. In der Geschichtspolitik des zweiten deutschen Nationalstaats spielt Bismarck keine herausragende Rolle mehr. Er ist weder Held noch Sündenbock, weder Mythos noch Dämon. Er taucht weder als Vorbild noch als Abschreckung. Die alte Antinomie von Heroisierung und Dämonisierung ist aufgelöst. Die Bismarck-Bilder, welche die Historiker zeichnen, sind nicht mehr grell schwarz-weiß getönt, sondern vielfarbig. Sie lassen den Reichsgründer so erscheinen, wie er war, mit seinen Widersprüchen und Ambivalenzen. Vielleicht lässt sich sagen, dass dieser umstrittene Staatsmann erst jetzt ganz der Geschichte angehört und dass wir ihn deshalb in seinen Leistungen und Grenzen vorurteilsfreier betrachten können, als es früheren Generationen möglich war.
Das war Dr. Volker Ulrich über den Mythos Bismarck. Die Professorin Heide Barmeier-Hartlieb hat auf der Tagung zwei kurze Thesenpapiere vorgestellt, die wir auch noch anhören können. Zunächst vom preußischen Ministerpräsidenten zum deutschen Reichskanzler. Barmeier-Hartlieb ist wie Ulrich Historikerin und spezialisiert auf neuere Geschichte.
In einer festgefahrenen Situation des zum Verfassungskonflikt umgeschlagenen Heereskonflikts, der König denkt an Abdankung, wird Bismarck zum preußischen Ministerpräsidenten und Außenminister berufen. Heißsporn und, Zitat, letzter Bolzen der Gegenrevolution? Fragezeichen. Er selbst stilisiert sich zum kurbrandenburgischen Vasallen seines monarchischen Lehnsherrn, dem allein er ohne Programmfestlegung loyale Treue schwört. Mit seiner Blut- und Eisenrede führt sich Bismarck als Konfliktminister ein. Da mit der liberalen Mehrheit im preußischen Abgeordnetenhaus kein Kompromiss gefunden werden kann, regiert Bismarck 4 Jahre mit der sogenannten Lückentheorie. Der Konflikt wird ausgeklammert. Bismarck ist für deutsche Liberale der meistgehasste Politiker. Der Kampf zwischen Österreich und Preußen um die Führung in Deutschland spitzt sich zu. In der Schleswig-Holstein-Problematik gelingt es Bismarck 1864, durch Beharren auf der europäischen Vertragslage und gegen die öffentliche Meinung in Deutschland mit Österreich einen Kabinettskrieg alten Stils gegen Dänemark zu führen. Das Ergebnis ist ein langfristig unhaltbarer Kompromiss, der für preußische Interessen die Situation offen hält. Im nationalliberalen Lager aber setzt ein Umdenken zugunsten Bismarcks ein. Der Deutsche Krieg von 1866, ein mit modernsten militärischen Mitteln erfochtener Kabinetts- und Blitzkrieg. In seiner Vorbereitung stehen auf österreichischer Seite bundesstaatlich legitimistische Interessen und großpreußisch-hegemoniale sich gegenüber. Bei der Vorbereitung scheut Bismarck nicht den Kontakt zu nationalrevolutionären Bewegungen für alle Eventualitäten. Bei den Friedensverhandlungen aber bewahrt er Augenmaß im Umgang mit Österreich und wendet sich gegen nationale Emotionen oder Rachegelüste. 1866, das Epochenjahr, der Einschnitt in der deutschen Geschichte, wie der damalige italienische Botschafter sagte, Mondo il casca, die Welt stürzt ein. Es ist das Ende des Deutschen Bundes. Das katholische Österreich wird aus Deutschland hinausgedrängt. Aber auch das alte Preußen kommt an sein Ende. Denn mit den Annexionen, die Bismarck durchdrückt, wird das monarchisch-legitimistische Denken durch großpreußisch-hegemoniale Interessen verdrängt und der sogenannte deutsche Beruf Preußens zur Begründung in Anspruch genommen. Es kommt zu einer tiefen weltanschaulichen Krise, zur Spaltung der Liberalen und der Konservativen. Der Nationalismus wandelt sich in diesen Jahren von einer linken Oppositionsideologie zu einer rechten Integrations- und Staatsideologie. Der Deutsch-Französische Krieg von 1870-71, in ihm wird der Interessengegensatz zwischen Frankreich und Preußen nach einer diplomatischen Zuspitzung durch Bismarck in der sogenannten Emser Depesche zum Krieg eskaliert. Nationale Emotionen auf beiden Seiten führen schon bald zu einem Wandel des Krieges und zur Änderung der Kriegsziele. Mit dem Sturz Napoleons III. Während des Krieges und Ausrufung der Französischen Republik verändert sich der Krieg mit einer Levée en masse zum nationalen Existenzkampf. Die Ausrufung des Deutschen Kaiserreichs im Spiegelsaal von Versailles noch vor Kriegsende, während und noch vor es einen Friedensschluss gibt, demütigt die Franzosen. Bei der friedensvertraglichen Festlegung der deutschen Erfolge akzeptiert Bismarck im Unterschied zum Frieden nach 66 die Forderungen der Militärs zur Annexion von Elsass und Lothringen, hohe Kontributionszahlungen, und das bleibt etwas, was später die Feindschaft zum Erbfeind Frankreich vertieft. Als Schluss, das Deutsche Reich wird also 1871 im Krieg gegen Frankreich als äußere Gründung von oben und mit militärischen Mitteln vollzogen. Die innere Reichsgründung steht noch aus und wird mit den national, Zitat, gezähmten Liberalen und Konservativen von Bismarck danach in Angriff genommen, bis zur Wende von 78-79.
Und jetzt Ihr zweiter Kurzvortrag, die konservative Wende 1878-79 von Heide Barmeier-Hartlieb.
Dem Diplomaten und Konfliktminister Bismarck, der auf der Höhe des ungelösten preußischen Heeres- und Verfassungskonfliktes erfolgreich drei Kriege und damit zur kleindeutschen Einigung führt, ist der Wirtschaftspolitiker an die Seite zu stellen, der die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Potenziale Preußens für seine politischen Ziele nutzt und beeinflusst. Als preußischer Vertreter am Deutschen Bund in Frankfurt lernt Bismarck in den 50er Jahren die wirtschaftliche Dimension des deutschen Dualismus kennen und die Bedeutung des Kampfes zwischen preußischem Taler und österreichischem Gulden. Im Kampf um das sogenannte Dritte Deutschland geht von den wirtschaftlichen Interessen der deutschen Mittelstaaten zunehmend eine pro-preußische Sogwirkung aus, trotz lange traditioneller politischer Ausrichtung auf Österreich. Preußens Zollvereinspolitik wird Anfang der 60er Jahre durch Verträge mit Frankreich und England und damit Öffnung zum westeuropäischen Freihandelsgebiet gestärkt. Österreich fällt wirtschaftlich immer stärker zurück. Im Norddeutschen Bund, erneuertem Zollverein und Schutz- und Trutzbündnissen Preußens mit den süddeutschen Staaten wird zwischen 1866 und 1870 ein deutscher Wirtschaftsmarkt geschaffen, der als ein Vorgriff auf das Kleindeutsche Reich angesehen werden kann, wenn es auch keine automatische Einbahnstraße gibt. Die Reichsgründung von 1871, eine Reichsgründung von oben, fällt in eine Konjunkturphase, die von den französischen Kriegskontributionen verstärkt wird und zu einem Gründerboom führt. In Zusammenarbeit mit den Liberalen wird in den 70er Jahren der noch ausstehende innere Reichsausbau in Angriff genommen. Mit der Gründerkrise von 1873 und ihren atmosphärischen, sozialen und politischen Auswirkungen schlägt der Fortschrittsoptimismus um in Pessimismus und Krisenbewusstsein. Es entstehen Interessenverbände und der Ruf nach Schutzzoll und dem Eingriff des Staates wird laut. Nach Abbruch des Kulturkampfes und am Ende des Zusammengehens mit den Liberalen erfolgt innenpolitisch eine konservative Neuorientierung, getragen vom Zusammengehen von, Zitat, Rittergut und Hochofen, kommt es zum Aufbau des Interventions- und Sozialstaates. Frage, eine zweite Reichsgründung? Die konservative Wende führt zu Initiativen, die nur auf den ersten Blick im Widerspruch zueinander stehen. Die Verfolgung der politischen Vertretung der Arbeiterschaft durch Ausnahmegesetzgebung, Sozialistengesetze, und der Aufbau einer modernen Sozialgesetzgebung zum Schutz der Arbeit. Zitat Zuckerbrot und Peitsche. Auch als Wirtschaftspolitiker ist Bismarck kein Doktrinär oder Vertreter einer grundsätzlichen Wirtschaftstheorie, sondern, wie als Diplomat und Außenpolitiker, ein in den Methoden flexibler Vertreter einer starken, gesellschaftlich stabilen Monarchie.
Der Hörsaal heute behandelte den Mythos Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen. Wir sendeten Ausschnitte aus einer Tagung der Evangelischen Akademie in Bonn.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.